Notiz, Brigitte, ist brutal, wortwörtlich. Jedes Jahr sterben in der Schweiz Hunderte von Menschen. Letztes Jahr waren es 410 Todesfälle gewesen, die die Statistik vom Bund der Hitze zuschreibt. Und dass unsere Sommer wärmer werden, hat mit dem Klimawandel zu tun. Auch das wissen wir schon lange. Warnungen vor dem Klimawandel gibt es seit Jahrzehnten. Der Weltklimarat IPCC ist im Jahr 1988 gegründet worden. Und doch sagst du, Brigitte, dass sich unsere Justiz immer noch schwer tut mit dem Thema?
Es ist vor allem die Strafjustiz, die sich schwer tut mit dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass in anderen Bereichen, Verwaltungsrecht, Zivilrecht, Staatsrecht, hat man früher kapiert, dass man auf neue Fragen neue Antworten braucht. Aber die Strafgerichte zeigen sich da recht unflexibel und zeigen wirklich eine grosse Mühe, mit dem riesigen existenziellen Problem umzugehen.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Wir schauen heute auf das Strafrecht. Wir besprechen zwei Fälle von Klimaaktivisten, die vor 6 Jahren bei einer Kundgebung auf dem Bundesplatz zu Bern dabei waren. Wie ist das dort abgelaufen, Brigitte?
Also ich war selber nicht dabei, aber ich habe sehr viele Bilder, Beschreibungen und Filme gesehen zu dieser Aktion. Sie hat sehr optimistisch Titel gedreht, «Rise up for change». Und es war eine Vielzahl von Gruppierungen gewesen, vor allem von jungen Leuten, die sich in der Klimabewegung engagiert, die oft entschieden haben, wir müssen jetzt, in dem September 2020, auf dem Bundesplatz präsent sein. Und das ist überhaupt nicht zufällig, weder der Ort noch der Zeitpunkt, weil genau in dieser Woche, wo die jungen Menschen ihr Camp erstellt haben auf dem Bundesplatz, hat man im Bundesparlament über das revidierte CO2-Gesetz diskutiert. Und die jungen Leute waren ein paar hundert, haben einfach gewusst, da geht es ums Ganze, da geht es um die Wurst. Und wir wollen, dass PolitikerInnen wissen, wir sind da, das Thema ist dringlich und sie können an unseren Wünsche, Vorstellungen, unseren Forderungen nicht einfach vorbeigehen.
Wie hat das ausgesehen, wenn du die Videos angeschaut hast? Was sieht man da drauf?
Es war wirklich ein Camp gewesen, oder eine Kreativwerkstatt oder ein Jugendlager, kann man sagen. Sehr gemischt, sehr bunt mit verschiedenen Bauten. So Zelt hat es gehabt, es hat Schiff gehabt, wo die Leute drin übernachtet haben. Es hat Begegnungsort und Räume gegeben. Also die Jugendliche, die dort als AktivistInnen vor Ort waren, die haben dort übernachtet, die haben dort gelebt, gewohnt.
Das ist eine Pfadilager-Atmosphäre.
Ja, sehr, sehr kreativ. Aber es war von Anfang an die Idee gewesen, dass die Bevölkerung soll mit einbezogen werden. Darum die Gemeinschaftsräume, hat Workshops veranstaltet, es hat ein Referat gegeben. Auf was sie auch Wert gelegt haben von Anfang an, ist, dass sie den Verkehr nicht behindert und es findet am Dienstag immer ein grosser Wochenmarkt statt in Bern, so ein Wochenmarkt auf dem Bundesplatz und sie haben betont, dass man für das Platz gemacht hat. Gut, ich habe das jetzt nicht überprüft, ob das stimmt, ob jetzt wirklich jeder Markthändler und jede Bäuerin ihren Platz noch gefunden hat, aber das ist für sie eigentlich von Anfang an klar gewesen, es muss beides aneinander vorbeikommen.
Mhm. Du hast jetzt schon so ein bisschen eine vorsichtige Sprache gewählt. Also du hast gesagt, die Idee ist gewesen, sie haben geplant, weil alles ist nicht ganz so abgelaufen, wie sie es vorgehabt haben.
Nein, ganz und gar nicht. Eben, sie haben von Anfang an kommuniziert, wir bleiben eine Woche lang dort vor dem Platz, bis die Schlussabstimmung von dem CO2-Gesetz über die Bühne gelaufen ist. Und das hat man gewusst. Aber die Polizei hat dann nicht so lange zugeschaut und nach gut 2,5 Tagen ist es in der frühen Morgenstunde zu einer Räumung gekommen. Die Aktivistinnen haben weder Debatten im Bundesparlament noch die Schlussabstimmung vor Ort können miterleben.
Mhm. Über die Räumung, wie die abgelaufen ist, über die reden wir gerade noch ausführlich. Noch ganz einen kleinen Zwischeneinschub würde mich interessieren. Die Schlussabstimmung, wie ist denn die ausgegangen, weißt du das?
Die ist ganz im Sinn der Klimaaktivistinnen ausgegangen. Eigentlich sehr erfreulich. Eine Mehrheit vom Bundesparlament hat der Revision vom CO2-Gesetz zugestimmt. Aber, wie so oft in unserem Land, hat es eine unterlegene Minderheit gegeben. SVP-nöche Kreise, Wirtschaftskreise, die haben das Referendum ergriffen gegen das neue CO2-Gesetz. Und das Volk hat sich dem Referendum angeschlossen und hat anders entschieden als ihre parlamentarische Vertretung.
Das CO2-Gesetz ist gescheitert dann am Schluss. Gehen wir zurück zu dem Protestcamp und die Räumung, die wir jetzt eigentlich anschauen können, ganz konkret an einem Beispiel, weil der erste Fall, den wir besprechen, betrifft so einen Teilnehmer von dem Protestcamp, der dann mitten in der Nacht von der Polizei gerühmt worden ist. Was ist genau seine Geschichte?
Also er ist eigentlich ein Fachmann, muss man sagen. Damals ein junger Mann, 2020, der noch in der Ausbildung war. Er hat an der ETH Zürich Klimawissenschaften studiert. Also er hat wirklich gewusst, um was es geht und was das Thema ist. Und er hat zu den Aktivistinnen gehört, die sich mehrere Tage auf dem Camp aufgehalten hat. Und dann in der frühen Morgenstunde ist es zu dieser Räumung gekommen, die ist angekündigt von der Stadt Bern und die Polizei, wo sie auf den Platz kam, hat auch nochmal über Megafon mitgeteilt, die tun sie bitte den Platz verlassen, freiwillig, sonst werden sie geräumt und er hat dann entschieden, dass er sitzen bleibt auf dem Platz. Also er ist nicht aufgestanden und hat den Platz verlassen.
Andere haben das gemacht.
Die meisten haben das gemacht. Einige nicht. Man weiß nicht genau, wie viele nicht. Und er hat einfach beschlossen, er bleibt sitzen. Und er hat sich, sie sind so im Kreis gesessen. Also er, der junge Student, hat sich eingehakt mit seinen Nachbarinnen. Und das habe ich dann in der Anklageschrift nachlesen. Die Polizei hat ihn aus dieser Einhakung, also einfach mit den Armen eingeschränkt, lösen und vier Polizisten haben ihn dann vom Platz gedreht.
Wie ist es nachher für ihn weitergegangen? Also hat das noch Konsequenzen gehabt?
Das hat in einem Strafbefehl gemündet, in einem ersten Schritt. Also das heisst, dass die Staatsanwaltschaft hat den Fall aufgenommen und hat ihn per Strafbefehl schuldig gesprochen wegen Hinderung einer Amtshandlung. Der junge Mann hat das nicht akzeptiert, hat den Strafbefehl vor die erste Gerichtsinstanz gezogen, hat einen Freispruch gefordert und die erste Gerichtsinstanz hat ihm das verwehrt, also er ist schuldig gesprochen worden und auch den ersten Schuldspruch hat er nicht akzeptiert und so ist der ganze Vorfall vor das Obergericht vom Kanton Bern gekommen und ich war dort dabei gewesen, an der Berufungsverhandlung, die hat Ende Juli stattgefunden.
Also in dem Jahr, das ist noch nicht so lange her.
Das war vor sehr kurzer Zeit gewesen, am Berner Obergericht und es war wahnsinnig heiss gewesen an dem Tag.
Also die Gerichtsverhandlung, mitten in dem krassen Hitzesommer, den wir dieses Jahr erlebt haben, hat sich das bemerkbar gemacht?
Also ich habe selten einen Strafprozess erlebt, wo ich gemerkt habe, das Thema, über das wir eigentlich reden, nachher im Gerichtssaal, das ist existent, jetzt, hier und heute, auch in der Stadt Bern, auf dem Weg zu dem Gerichtsgebäude oder wo wir gewartet haben, bis das Urteil eröffnet wird. Es war eine unglaubliche, unerträgliche Hitze gewesen an diesem Prozesstag. Die Sonne hat runtergeknallt und schon am Morgen früh, als ich zu dem Gebäude gelaufen bin, habe ich gesehen, dass rund ums Berner Obergericht herum werden die Bäume bewässert. Und das habe ich so sinnbildlich gefunden. Da probiert man verzweifelt, die Bäume am Leben zu erhalten. Und ich habe immer gedacht, aber das ist reine Symbolbekämpfung. Also mit dem kommen wir nicht weit. Das geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Klimakrise auch in der Schweiz angekommen ist. Und das habe ich unglaublich spannend gefunden, dass wir jetzt das erleben auf dem Weg ans Gericht. Und im Gerichtssaal ist eigentlich genau das Thema. Jetzt geht es darum, dürfen wir jemanden verurteilen, der vor 6 Jahren genau von dem gewarnt hat, was jetzt diesen Sommer eingetreten ist.
Mhm. Wie hat sich denn das abgespielt vor Gericht? Also der Vorwurf ist Hinderung einer Amtshandlung, hast du gesagt. Das heisst, er hat sich geweigert, den Platz zu verlassen?
Er hat den Platz nicht freiwillig geholt. Und das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt. Und das hat das dreiköpfige Gerichtsgremium auch betont. Er ist nicht bestraft worden von der erste Instanz und von der Staatsanwaltschaft, weil er teilgenommen hat an dem Klimacamp. Das ist ganz wichtig. Das finde ich noch eine interessante Unterscheidung. Das hat dann auch die Obergerichtspräsidentin betont. Das hat man toleriert, dass er an dieser Kundgebung teilgenommen hat, obwohl die Organisatorinnen keine Bewilligung geholt haben für das Camp vom Bundesplatz.
Aber also es ist so ein Zwischending, es ist nicht konkret erlaubt, aber es ist toleriert.
Es ist Rechtsprechung von Straßburg. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt klipp und klar und in mehreren Urteilen, dass ein Staat muss einen friedlichen zivilen Protest tolerieren und dass das auch zu gewissen Störungen und Belästigungen vom Alltagsleben kommen dürfen. Das muss man akzeptieren, weil der friedlich-zivile Protest eine derart wichtige Funktion hat in einer Demokratie. Und das wissen die Schweizer Behörden. Also darum ist es eigentlich kein Thema gewesen. Das wird akzeptiert. Die jungen Leute auf dem Bundesplatz, die dürfen das, weil sie sind friedlich geblieben. Die Schweizer Behörden haben dann einfach entschieden, also nach 2,5 Tagen ist genug, da haben wir genug gewartet und das genug toleriert und die jungen Leute können ihre Meinung äussern. Jetzt längt es, jetzt ist fertig. Also, sie haben dann eigentlich die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so interpretiert, dass sie gefunden haben, ab jetzt dürfen wir räumen. Mhm. Und darum hat aber das Gericht gesagt, okay, wir haben das 2,5 Tage toleriert, aber nachher ist Schluss gewesen und du, beschuldigter Mann, du bist dann nicht einfach gegangen, du bist sitzen geblieben. Und wenn er einfach gegangen wäre, wäre er straflos davon gekommen. Mhm. Aber das hat er nicht gemacht.
Man muss da vielleicht noch sagen, dass damals die Stadt Bern Träglichkeit hat, dass während der Session gar keine Aktionen, Kundgebungen auf dem Bundesplatz erlaubt gewesen sind.
Ja, das ist ganz ein wichtiger Einwand, weil das haben dann auch die Aktivistinnen, die bestraft worden sind, weil sie nicht freiwillig gegangen sind. Das haben sie immer wieder erwähnt, dass damals hat man gar keine Bewilligung bekommen, weil ein grundsätzliches Verbot bestanden hat während der Session. Das hat man nachher dann geändert mit der Zeit und heute ist die Gesetzeslage so, dass man grundsätzlich muss eine Bewilligung einholen, aber es gibt kein grundsätzliches Verbot mehr. Und weil jetzt das Sommercamp oder Klimacamp eben noch in dieser Zeit stattgefunden hat, wo es eigentlich grundsätzlich verboten war, hat das auch zu sehr bösen und giftigen Bemerkungen im Bundesparlament geführt. Also da hat es einzelne ParlamentarierInnen, vor allem von der SVP, gegeben, die wirklich geeifert haben und sich entsetzt gezeigt haben und die Stadt Bern aufgefordert haben, das muss man sofort räumen, das Camp, und von Chaoten geredet haben und Linksextremen. Ein Parlamentarier ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, man müsse den Bundesplatz der Stadt Bern enteignen. Die haben gezeigt, sie können mit dem Platz nicht umgehen, das geht so nicht mehr. Aber das ist, sind alles so Nebengeräusche.
Das war mehr Lärm, das hat noch keine Folge.
Überhaupt nicht. Aber so, es zeigt ein bisschen die sehr gehässige Stimmung, die vor allem unter bürgerlichen PolitikerInnen geherrscht hat, wegen dem Camp vor ihrer Haustüre quasi. Aber man muss sagen, das hat den Betrieb nicht gestört. Also die haben da nicht Lärm unter den Augen gemacht. Sie haben Präsenz markiert, sie haben eben Workshops und Referate abgehalten. Aber alle Leute, die ins Bundeshaus rein wollten, haben das ungehindert können machen.
Was hat denn der beschuldigte Student zu seiner Verteidigung gesagt? Wie hat er argumentiert?
Er sagt in erster Linie, dass es seine Pflicht ist, als Bürger vor der Klimakrise zu warnen und dass er keinen anderen Weg sieht als mit dieser Aktion auf dem Bundesplatz. Klimaaktivistinnen tun seit Jahren schon, und das gilt auch für das Camp, sagen, dass wir uns in einer Notstandssituation befinden und dass es darum nötig ist, auch Recht zu brechen, um mehr Massnahmen zu erreichen, die dringend sind und die jetzt passieren müssen, jetzt und heute und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und was nachher noch kam, das hat er noch nicht wissen, der ETH-Student im September 2020. Er hat später Recht bekommen, unter anderem von 5 UNO-Sonderberichterstatterinnen, die sich mal ganz generell an die Schweiz gewendet haben und sich sehr besorgt darüber geäussert haben, wie man in der Schweiz mit friedlichen KlimaaktivistInnen umgeht. Und die 5 SonderberichterstatterInnen haben die Schweiz aufgefordert, den Protest zuzulassen. Und sie sind sogar noch einen Schritt weitergegangen. in ihrem Brief an die Schweiz sagen sie, ein Land, ein Staat muss das sogar unterstützen, muss so einen friedlichen Protest unterstützen, weil das eine derart wichtige Stimme ist und eine wichtige Anteilnahme am demokratischen Prozess und am Fortschritt. Also, dass man sicher nicht darf mit aller Härte gegen so Aktivistinnen eingehen, weil das zu einem Chilling-Effekt könnte führen. Das heisst, dazu führen, dass die Leute nicht mehr auf die Straße gehen und nicht mehr auf ihr Anliegen aufmerksam machen.
Mhm. Also, ist auch ein Stück weit schon eingetroffen. Also, Klimaproteste sind weitgehend verstummt.
Es gibt eigentlich keinen Protest mehr. Also, das, was die UNO-Sonderberichterstatterin befürchtet, ist eigentlich komplett eingetroffen. Und das sagen aber auch alle AktivistInnen, die sich vor Gericht verantworten müssen, haben gesagt, wir gehen nicht mehr auf die Straße, wir können nicht mehr, wir sind jetzt vorbestraft. Und interessanterweise hat sie jetzt in dem höllischen Hitzesommer, wo so viel Zerstörung brachte, Tod und Zerstörung, auch in der Schweiz, hat es gleich einzelne Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, und wo ist jetzt Klimajugend und warum protestieren sie nicht mehr? Und das ist wirklich ein bisschen zynisch, wenn man sieht, wie man mit den Leuten umgeht, die seit Jahren genau das machen und seit Jahren warnen. Das ist immer noch so. Die kommen vor Strafgericht und in aller Regel werden sie dort bestraft.
Mhm. Wie ist es in diesem Fall jetzt vor dem Obergericht in Bern ausgegangen, diesen Sommer?
Ja, ich habe es ein bisschen angetönt, das ist keine grosse Überraschung. Auch der Schuldspruch ist bestätigt worden. Es ist zu einer lächerlich kleinen, bedingten Geldstrafe gekommen für den Klimawissenschaftler, der inzwischen natürlich nicht mehr studiert, sondern bei Greenpeace schafft als Klimaexperte. Er hat eine bedingte Geldstrafe von 4 Tagessätzen an 140 Franken pro. Das ist nichts, das ist lächerlich, aber jede Gerichtsinstanz bringt Tausende von Franken Verfahrenskosten mit sich. Also jetzt allein für das Verfahren vor dem Obergericht muss er 4'000 Franken zahlen. Das Verfahren vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland hat auch über 2'000 Franken gekostet. Also das geht als Lebendige.
Und ein Eintrag im Strafregister.
Und ein Eintrag im Strafregister. Und das darf man nicht unterschätzen. Das spielt immer noch eine massive Rolle. Und ich habe dort an dem Obergerichtsprozess das Übliche gehört. Also, ein Notstand wird verneint, das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen wird verneint. Also, obwohl wir schwitzend in dem Saal gesessen sind, obwohl draussen alles braun war und die Bäume bewässert werden, sitzen halt die Strafrichterinnen immer noch da und sagen, ja, das ist jetzt aber nicht das geeignete Mittel gewesen, oder das ist nicht verhältnismäßig gewesen. Und lustigerweise haben wir eben genau an dem Mal gesagt, sie, dass sie an dem Camp teilgenommen haben. Das ist kein Problem, für das dürfen wir sie nicht bestrafen. Aber sie sind sitzen geblieben und sie haben sich eingehakt mit den Armen. Und für das werden sie bestraft. Und das finde ich schon ja, nicht so wirklich nachvollziehbar.
Wo wir vor der Aufnahme über den Fall geschwätzt haben, hast du mir noch von etwas erzählt, Brigitte, von einem Zwischenfall im Gerichtssaal, wo du in deiner Karriere als Gerichtsreporterin noch nie gesehen hast. Was ist dir gegangen?
Ja, das ist sicher ein bisschen eine Seitennote, aber ich bin immer noch erstaunt darüber, dass das überhaupt möglich ist. Und zwar war das Thema, darf jemand noch in den Gerichtssaal rein, auch wenn der Prozess vor ein paar Sekunden schon angefangen hat. Und das ist jetzt wirklich passiert, wobei es ist von Anfang an ein bisschen komisch gelaufen. Es ist eben schon, wo die Gerichtspräsidentin hat wollen, den Prozess eröffnen, haben alle Leute gemerkt, der beschuldigte Mann fehlt. Und ohne den Beschuldigten fährt der Prozess nicht an. Der war einfach noch auf dem WC und das WC ist ein Stock weit runter und der musste aufrennen und ist dann auch nicht Punkt. Halbe neun dort rein gewesen. Gut, ist er reingerannt und die einzige Prozesshandlung, die dort schon passiert ist, dass die Gerichtspräsidentin ihm gesagt hat, er dürfe nicht neben seiner Verteidigerin sitzen, sondern soll gefälligst vorne in die Mitte sitzen im Raum, was ich immer unmöglich finde und ein bisschen demütigend für beschuldigte Personen. Aber egal, also das hin und her hat es gegeben, dass man gesagt hat, wo er muss absitzen. Und dann geht die Tür nochmal auf. Und da kommt ein älterer Herr rein, der Zuschauer war, der sich sogar angemeldet hat an den Prozess. Und dann hat die Gerichtspräsidentin auf die Uhr geschaut, an der Wand, und hat gesagt, sie, es ist 8:31 Uhr, der Prozess hat 8:30 Uhr angefangen, sie gehen jetzt da wieder raus, sie gehen aus dem Gerichtssaal raus. Und der Mann ist völlig perplex und konsterniert gewesen. Der ist extra für den Prozess auf Bern gereist und hätte nicht oft rausgehen. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Bis ein anderer Zuschauer, der ihn gekämmt hat, gesagt hat, komm, ich komme jetzt mit dir raus. Gehen wir raus, weil der andere Zuschauer hat offensichtlich Angst gehabt, dass der ganze Prozess platzt wegen dem Eklat. Und okay. Ich bin dort gesessen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich finde, Gericht dürfte ruhig ein bisschen freundlicher und auch gastfreundlicher sein.
Es ist ja selten genug, dass Zuschauerinnen und Zuschauer
dabei sind. Es gibt so viele Prozesse, wo niemand auf der Zuschauerbank sitzt. Und die sind knapp 10 Zuschauerinnen gewesen. Die haben sich von Anfang an anständig benommen, sind ruhig gewesen. Es ist keine störende, lärmende Gruppe gewesen. Und dass man dann so unerbittlich mit einem umgeht, der einfach ein paar Sekunden spät reinkommt. Ich finde, das hat das Gericht nicht nötig. Und ich weiss, dass der Mann, der rausgeschickt wurde, später Beschwerden eingereicht hat.
Also Obergericht,
hat gesagt, das sei nicht zulässig. Es sei ein öffentlicher Prozess und man hätte ihn nicht ausweisen dürfen. Eben, er hat dann auch immer auf die Uhr aufgezeigt und hat gesagt, schauen Sie, es ist 31. 30 hat der Prozess angefangen. Man wüsste gar nicht, wie geht die Uhr vor. Also ist denn die so pünktlich? Und sie schicken mich jetzt ein paar Sekunden raus. Es darf doch nicht sein. Hat das dann auch per Beschwerde hinterlegt am Obergericht. Und ich habe dann gesehen, dass es einen Beschluss gibt am Obergericht. Und dort tut sich aber das dreiköpfige Gerichtsgremium noch klar äussern und sagt, nein, der war zu spät, der hätte aufgeschlossen werden. Das entspricht auch der Menschenrechtskonvention. Wir haben da auch kein übergeordnetes Recht verletzt. Aber es war kein Thema, den Beschluss, dass es oft unnötig, schikanös und streng war. Und das Gericht eigentlich so nicht sollte mit dem Publikum umgehen.
Und die Uhr, ist sie tatsächlich richtig gegangen?
Das weiss ich bis heute nicht. Das ist im Beschluss kein Thema. Ich weiss, dass der Mann, wo die Beschwerde eingereicht hat, dass der das probiert hat, herauszufinden. In der Zeit, wo er nicht hat am Prozess durfte. Und er hat mir dann nur in einer Pause gesagt, also ein Mitarbeiter, der so fürs Housekeeping zuständig ist vom Obergericht, hat gesagt, also die Uhren gingen nicht alle so pünktlich in dem Gebäude. Und man muss vielleicht noch zur Ehrrettung vom Gericht sagen, bei der ersten Pause hat er dann wieder rein. Das hat man auch im Beschluss geltend gemacht. Er sei ja nicht während dem ganzen Prozess ausgeschlossen. Und interessanterweise bin sogar ich noch als Grund angegeben worden, wieso das korrekt ist, wie man mit dem Zuschauer umgangs will. In dem Beschluss steht tatsächlich, es sei ja eine einzelakkreditierte Journalistin im Saal gewesen und die Tage vermutlich schreiben über den Prozess. Also quasi, er könnte sich ja auch über den Artikel informieren, was da gelaufen ist. Also eine komische Sache, aber alles in allem muss ich einfach sagen, es ist unnötig streng, strikt und stur gewesen. Das haben die Gerichte nicht nötig, sich so zu verhalten.
Ich will noch weitergehen zu einem zweiten Fall, Brigitte, weil der Klimawissenschaftler war nicht der Einzige, der wegen dem Camp zu Bern vor Gericht gelandet ist. Und du bist auch noch bei einem anderen Fall dabei gewesen.
Genau, ich war Ende März schon mal am Berner Obergericht gewesen, wo es um eine ähnliche Ausgangslage gegangen ist. Dort ist es um einen Doktorand gegangen. Der war also auch noch in der Ausbildung gewesen. Der hat Energiewissenschaften studiert. Ist auch ein junger Mann, wo eigentlich das Leben geht für den Kampf für Klimagerechtigkeit und Klimamassnahmen. Das haben die beiden jungen Männer gemeinsam. Man hat richtig gemerkt, dass es ihnen ein Anliegen ist, wo für sie das Leben prägt. Die sind nicht auf einem Bundesplatz, wie es ihnen langweilig ist, sondern die haben gewusst, sie kämpfen um alles, um die Existenz. Und der andere Mann, der schon Ende März sich müssen verantworten musste, dort war die Ausgangslage minim anders gewesen. Also er war auch einer gewesen, wo das Camp nicht geräumt hat, nach der Aufforderung von der Polizei. Und er ist noch ein Stückchen weitergegangen. Er hat sich sogar in einem Boot, wo sie aufgestellt haben auf dem Bundesplatz, hat er sich angekettet an ein Metallrohr. Und ich habe dort die Anklageschrift gelesen, wie man eine Berufsfeuerwehr holen musste und ihn mit einem Schneider trennen oder befreien von dem Metallrohr. Also es ist noch ein Stückchen weitergegangen, aber sonst ist bei der Begründung, also auch er ist natürlich schuldig gesprochen worden vom Obergericht. Und dort hat die andere Gerichtspräsidentin, es war eine andere Gerichtszusammensetzung, hat gesagt, ja, schauen Sie, dass Sie teilgenommen haben an dem Camp, kein Problem, akzeptiert, dürfen Sie machen, aber sich anketten an einem Metallrohr im Boot, wenn der Platz geräumt wird, das geht gar nicht. Und Sie werden nur wegen dem werden Sie bestraft, auch wieder Hinderung einer Amtshandlung, das hätten sie nicht dürfen machen. Feuerwehrleute mussten kommen und sie dort losschneiden. Und als ich das gehört habe, die Begründung, wieso er jetzt verurteilt wird, habe ich gedacht, ja, aber dann müssen ja alle anderen, die sich nicht angekettet haben an einem Metallrohr, müssen ja eigentlich freigesprochen werden. Und das ist ein paar Monate später halt nicht der Fall gewesen. Dort hat sich der andere Mann eingehackt an seine Sitznachbarin und das hat dann auch gelangt.
Also genau, der Fall von unserem Greenpeace-Mitarbeiter, der genau so einer war. Mir ist übrigens noch dem sein Schlusswort gut in Erinnerung geblieben. Kannst du dich noch an das erinnern, was er dort zum Schluss vom Prozess gesagt
hat? Ja, sehr eindrücklich und sehr traurig. Er hat dem dreiköpfigen Gerichtsgremium mit auf den Weg gegeben. Das ist im Fall der kühlste Sommer, den wir werden erlebt haben.
Danke vielmals, dass du uns von dem erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch anderen davon. Oder was uns auch sehr freuen würde, schreibt eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Oder all unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wir freuen uns auch über Kritik und Kommentare im Dialog auf republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich freuen, wir hören uns wieder. Nächstes Mal, das können wir, glaube ich, schon verraten, gibt es eine Spezialfolge. Brigitte und ich machen den Rollentausch. Ich gehe nämlich selber ans Gericht und Brigitte übernimmt Moderation. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal.